Ja, herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung, die unter dem Thema steht Personale und technische Kommunikation. Personale Kommunikation meint zunächst mal die Art von Kommunikation, die wir miteinander führen, wenn wir keine Technik benutzen. Jedenfalls nicht das benutzen, was wir normalerweise als Technik bezeichnen würden, um uns zu verständigen. Und die technische Kommunikation wäre zunächst mal eine Kommunikation, die im Rahmen von Technik bleibt, also beispielsweise die Kommunikation zwischen zwei Computern, die aber dann vermittelnd eintreten kann in die personale Kommunikation und insofern dann eine technisch vermittelte personale Kommunikation darstellen würde. Zunächst möchte ich darauf eingehen, wie personale Kommunikation funktioniert, welche Bedeutung Kommunikation für Bildung hat, was unter technischer Kommunikation zu verstehen ist und was dann eben eine technisch vermittelte Kommunikation wäre. Beginnen wir also damit zu erörtern, was denn unter personaler Kommunikation verstanden wird. Werden soll und wie sie funktioniert. Zunächst zum Begriff Kommunikation kommt aus dem Lateinischen von dem Wort communicare und communicare heißt so viel wie etwas gemeinsam machen, gemeinsam beraten, mitteilen. Das heißt, durch Kommunikation wird Gemeinsamkeit hergestellt, denn wenn wir etwas gemeinsam machen, soll dabei etwas herauskommen, was unser gemeinsames Produkt ist. Insofern wird also etwas Gemeinsames und damit auch Gemeinsamkeit hergestellt. Bei einer Beratung, gemeinsamen Beratung, wollen wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, deswegen beraten wir uns gemeinsam und bei der Mitteilung soll das, was ich weiß, beispielsweise auch der andere wissen, sodass es auch da eine Gemeinsamkeit gibt, die durch Kommunikation hergestellt wird. Auf der anderen Seite kann Kommunikation nur funktionieren, wenn sie auch schon auf Gemeinsamkeit basiert. Das heißt also nicht nur Gemeinsamkeit erst herstellt, sondern auch schon eine Gemeinsamkeit voraussetzt. Diese Gemeinsamkeit, die man voraussetzen muss, damit wir überhaupt miteinander kommunizieren können, ist sicherlich zunächst mal die Sprache, mit der wir uns verständigen oder in der wir uns verständigen oder allgemeiner ausgedrückt das Symbolsystem, über das wir uns verständigen. Hier jetzt schematisch dargestellt. Wir haben einen Sprecher oder Schreiber, wir haben einen Hörer oder Leser. Der Sprecher schreibt Zeichen, der spricht, spricht Zeichen, der Schreiber schreibt Zeichen. Beides bedeutet, dass es sozusagen eine von dem Sprecher bzw. Schreiber abgelöste physische Repräsentanz dessen, was er spricht und schreibt, gibt, also die sich von ihm löst. Das sind die Schallwellen, wenn wir sprechen. Das ist das Blatt Papier, auf das ich was geschrieben habe, oder der Brief, der von mir weg seinen Adressaten erreichen soll. Und auf der anderen Seite gibt es dann jemanden, der dies aufnimmt und versucht zu verstehen. Gucken wir uns jetzt näher an, was es heißt, dass die Kommunikation über Zeichen vermittelt ist. Das ist zunächst mal ein sehr allgemeiner Ausdruck für etwas, was wir uns dann auch noch mal etwas näher betrachten können. Damit wir miteinander kommunizieren können, müssen die Zeichen, über die das vonstatten geht, von beiden Seiten, so vom Sender und vom Empfänger, vom Sprecher und vom Hörer, vom Schreiber und vom Leser in gleicher Weise wahrgenommen werden und als Zeichen verstanden werden können. Das heißt, simpel ausgedrückt, die beiden müssen dieselbe Sprache sprechen. Wenn sie nicht dieselbe Sprache sprechen, dann können sie sich über das Zeichensystem nicht verständigen. Das heißt, sie müssen beim Kommunizieren auf einen gemeinsamen Zeichenvorrat zurückgreifen. Das wären dann bei uns eben die Buchstaben des lateinischen Alphabets. Dazu gibt es noch eine Reihe anderer Zeichen, die inzwischen für unsere Kommunikation eine Rolle spielen. Zahlen natürlich, aber dazu können auch Satzzeichen dann noch treten und andere Zeichen, die wir benötigen, um uns miteinander zu verständigen. Also das alles macht den Zeichenvorrat aus. Und wenn ich ein Zeichen sehe, muss ich wissen, was es bedeuten soll, damit ich es lesen kann. Zum Zweiten gibt es, und das gehört mit zu der gemeinsamen Sprache, auf die wir uns beziehen müssen, gibt es so etwas wie Regeln dafür, wie diese Zeichen angeordnet werden können, wie sie beispielsweise zu Wörtern zusammengefasst werden können. Dann kann ich das Wort wieder als ein Zeichen verstehen. Wörter wiederum können miteinander kombiniert werden in Sätzen. Das ist dann im weitesten Sinne die Syntax, die wir ebenfalls zur gemeinsamen Sprache rechnen müssen, soweit wir die Sprache jetzt vorläufig nur als technisches Kommunikationsmedium verstehen. Wenn ich sage Technik, technisch, dann heißt das so viel wie, was die Worte bedeuten. Darauf wird zunächst mal überhaupt noch nicht Bezug genommen. Ein solcher gemeinsamer Zeichenvorrat verlangt, und auch auf ihn zugreifen zu können, verlangt zunächst noch nicht, dass ich der Sprache in unserem üblichen Verständnis auch schon mächtig bin. Das heißt, dass ich verstehe, was gesagt wird. Ich kann es vielleicht lesen, weil ich die Zeichen kenne. Ich kann vielleicht sogar Regeln anwenden, nach denen Wörter zu Sätzen kombiniert werden. Und dennoch kann es sein, dass ich den Satz, den ich da dann im technischen Sinne lesen kann, nicht verstehe, weil er eine Aussage enthält, die sich nicht allein durch die Kenntnis der Zeichen und der Syntax erschließt. Es muss also eine zusätzliche Dimension ins Spiel kommen. Damit wir uns verständigen können, brauchen wir also nicht nur den Zugriff auf dieses im technischen Sinne gemeinsame, die Sprache, sondern wir brauchen auch einen gemeinsamen Verstehenshorizont, in dem wir uns verständigen können, so etwas wie eine gemeinsame Lebenswelt, also eine Welt, die wir teilen, in der wir unsere Erfahrungen gemacht haben und auf die wir nun die gebrauchten Wörter, Sätze in ihren Bedeutungen beziehen können. Also wenn das Wort Liebe in einem Satz vorkommt, dann muss Liebe zu dem, damit ich verstehen kann, wovon die Rede ist, wenn jemand zu mir sagt, ich liebe dich, damit ich verstehen kann, wovon die Rede ist, muss für mich Liebe oder das Wort lieben eine Bedeutung haben, die etwas ist, also die daher kommt, dass ich entsprechendes erfahren habe, für das ich dieses Wort verwende. Das heißt, damit der Hörer versteht, was der Sprecher meint, genügt es nicht, rein akustisch, sozusagen technisch zu verstehen, was er sagt, sondern es muss sich eben auch die Bedeutung des Gesagten erschließen. Und das meint dann, dass eben zur Sprache nicht nur der Zeichenvorrat gehört, nicht nur die Syntax gehört, sondern auch die Semantik. Semantik meint die Bedeutung der Worte. Die Bedeutung der Worte ist aber etwas, was eben sich bezieht auf unsere Lebenserfahrung, auf die gemeinsame Lebenswelt, über die wir uns versuchen zu verständigen und der wir gleichzeitig auch sozusagen mit angehören. Ich hatte das ja auf der Folie davor so dargestellt, als ob es da sozusagen zwei Personen gäbe, die sich auf eine Lebenswelt beziehen, zu der sie sozusagen der Grafik nach hier extern stehen. Das wäre aber ein falsches Verständnis. Sie sind sozusagen mittendrin. Das heißt, wenn sie sich über ihre Lebenswelt verständigen, wenn sie die Bedeutung der Worte versuchen zu erschließen, dann bedeutet das immer auch, dass sie sich dabei gleichzeitig über ihre eigene Stellung in dieser Lebenswelt verständigen, weil diese Lebenswelt, auf die sie sich beziehen, überhaupt für sie gar nicht vorstellbar und denkbar ist und gar keine Bedeutung haben kann, wenn sie selbst nicht Teil von ihr sind. Und wie sie Teil von ihr sind, das prägt dann natürlich auch das Verstehen und das, was die Dinge bedeuten. Also wenn ich etwa zu einem Kind von einem Baum spreche, dann gehört ganz wesentlich dazu, wenn das Kind das Wort verstehen soll, dass das Kind Erfahrungen mit Bäumen gemacht hat. Dass es beispielsweise in einem Baumhaus gelebt hat, sich ein Baumhaus gebaut hat, dass es seinen Namen in die Rinde eines Baumes geritzt hat und dergleichen. Das heißt, Baum ist nicht einfach nur irgendetwas außerhalb und vom Sprechenden und vom Hörenden getrenntes, sondern das ist etwas, was ganz wesentlich, eine ganz wesentliche Beziehung zu ihm hat. Und diese wesentliche Beziehung soll das durch das Hineinsetzen der Sprechenden, der miteinander kommunizieren, in diese gemeinsame Lebenswelt, auf die sich die Semantik bezieht, dargestellt werden. Also einer gemeinsamen Lebenswelt anzugehören, macht den gemeinsamen Verstehenshorizont aus, der benötigt wird, damit man sich überhaupt verständigen kann. Zusätzlich dazu, dass man natürlich auch eine gemeinsame Sprache im technischen Sinne sprechen muss. Wir können natürlich in einer gemeinsamen Welt leben, und dennoch so verschiedene Sprachen sprechen, auf der technischen Ebene so verschiedene Sprachen sprechen, dass wir uns trotz des gemeinsamen Verstehenshorizontes nicht verständigen können. Kinder müssen überhaupt erstmal die Sprache erlernen. Das heißt, sie haben natürlich am Beginn ihrer Lebensgeschichte noch nicht diesen Zugriff auf den gemeinsamen Zeichenvorrat und auf die Syntax. Das muss erst noch erworben werden. Dennoch leben sie schon mit Erwachsenen in einer gemeinsamen Welt. Und insofern gibt es den gemeinsamen Verstehenshorizont schon, bevor es die gemeinsame Sprache im technischen Sinne gibt. Auf der anderen Seite kann es eine gemeinsame Sprache im technischen Sinne geben, aber wir stammen aus unterschiedlichen Lebenswelten und vielleicht aus so unterschiedlichen Lebenswelten, wo die Berührungen so gering sind, dass wir permanent aneinander vorbeireden, weil wir nicht dasselbe mit denselben Worten meinen. Sie erinnern sich vielleicht, hoffe ich, an die Peirce'sche triadische Relation. Versuchen Sie sich nochmal zu imaginieren, dieses Dreieck. Die Basis war gebildet durch einen Punkt links, das war das Repräsentamen, das Zeichen, das materielle Zeichen, also beispielsweise das geschriebene Wort oder das gesprochene Wort. Rechts befand sich das Objekt, auf das sich das Wort bezieht. Und dann gab es eine vermittelnde Instanz, die dafür sorgt, dass dieses Wort mit der Bedeutung dieses Objektes tatsächlich auch verbunden wird. Das ist der Interpretant. Diese Begriffe kann man jetzt hier in dieser Grafik einfügen. Dann ist die gemeinsame Lebenswelt im weitesten Sinne das Objekt, auf das sich unser Sprechen bezieht. Und es gibt auf der anderen Seite das Zeichen oder die Zeichen. Das sind die Worte und Sätze, das sind auch die Theorien, die wir dafür haben, um uns auf dieses Objekt, nämlich unsere gemeinsame Lebenswelt, in der Kommunikation zu beziehen. Also wenn es eine wissenschaftliche Kommunikation ist, dann sind es Theorien. Wenn es eine alltagssprachliche Kommunikation ist, dann sind es vor allen Dingen unsere Lebenserfahrungen, die darin als verarbeitete, individuell verarbeitete zur Sprache kommen. Und damit das, was der eine meint, vom anderen auch verstanden wird, ist eben vorausgesetzt ein gemeinsamer Verstehenshorizont. Das ist in der Peirce'schen Terminologie dann der Interpretant. Der Interpretant ist also nicht eine Person, die interpretiert, sondern das ist dieser Verstehenshorizont, innerhalb dessen es uns möglich ist, etwas zu verstehen. Und in diesem Verstehenshorizont finden wir uns immer schon vor, indem wir in eine sprachliche Welt, in einen sprachlichen Gebrauch in einer Gesellschaft hineingewachsen sind. Das war jetzt zunächst mal so ein ganz grobes Modell, was Kommunikation auf dieser personalen Ebene eigentlich ist und wie sie, unter welchen Bedingungen sie funktionieren kann. Es gibt sozusagen eine technische Funktionsbedingung und es gibt eine, die mit der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Lebenswelt und damit dem sich in einem gemeinsamen Verständnishorizont bewegen, zusammenhängt. Nun wissen wir alle, dass es Störungen der Kommunikation geben kann. Wir verstehen einander nicht. Ich kann mich nicht so ausdrücken, vielleicht, dass Sie verstehen, was ich Ihnen eigentlich sagen will. Diese Störungen können auf verschiedener Ebene liegen. Zunächst mal kann eine Störung auf der sozusagen technischen Ebene liegen, der technischen Ebene des Kommunikationsmediums Sprache. Das würde also heißen, etwa auf der syntaktischen Ebene, beziehungsweise auf der Ebene des gemeinsamen Zeichenvorrats. Es kann zum Beispiel sein, dass ich die Konventionen nicht kenne, auf denen sich dieser gemeinsame Zeichenvorrat bezieht. Denn es muss ja irgendwo gesellschaftlich sozusagen eine Verständigung darüber gegeben haben, welche Buchstaben überhaupt gebraucht werden können, wie sie zu Wörtern kombiniert werden können und wie sie wiederum zu Sätzen kombiniert werden können. Und wenn ich beispielsweise nicht weiß, wie ein Buchstabe A auszusehen hat, wenn ich das nicht gelernt habe, wie ein Buchstabe A auszusehen hat, innerhalb bestimmter Variationsbreiten, die es natürlich gibt, dann kann ich den Buchstaben A nicht identifizieren. Wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es Ihnen noch so geht, aber bei mir war es so, meine Großmutter hat noch eine Schreibschrift gelernt, deren Bezeichnung mir jetzt im Moment nicht einfällt. Sütterlin, ja, das Sütterlin. Und wenn man das so geschrieben sah, als jemand, der eben so das, was wir heute so schreiben, kennt und verwendet, dann war das einfach nicht zu entziffern. Natürlich hat meine Großmutter dieselbe Sprache gesprochen, wie ich, und wir lebten in derselben Welt, und wir konnten uns sprachlich prima verständigen, also verbalsprachlich prima verständigen. Aber ihre Briefe konnte ich erstmal nicht lesen. Ich kannte also nicht die Konvention, wie in diesem Sütterlin ein A aussieht oder ein S oder wie. Das S sah ganz komisch aus, mit dem S, wie wir es so kennen, gar nichts zu tun. Habe ich dann gelernt, damit ich die Briefe von meiner Oma lesen konnte. Ich habe sogar versucht, selber das Schreiben zu lernen, damit ich meiner Oma auch Briefe schreiben konnte, die sie wiederum lesen konnte. Und das heißt, ich habe diese Störung der Kommunikation dann doch bewältigt. Dann kann es aber auch sein, dass der Zeichengebrauch fehlerhaft ist. Ja, das ist, also wenn Rechtschreibfehler gemacht werden, die sinnentstellend sind, dann liegt ein solcher fehlerhafter Zeichengebrauch vor, der zu einer Störung der Kommunikation führen kann. Gut, nicht immer muss, ne? Also wir können das manchmal aus dem Kontext dann doch erschließen, was eigentlich gemeint ist, auch wenn das Wort falsch geschrieben ist. Schwieriger wird es schon, wenn die Sätze falsch gebaut werden, die Grammatik nicht stimmt, und ich deswegen nicht verstehe, was der andere sagt. Und schließlich kann es natürlich auch Übermittlungsfehler geben, wenn ich zum Beispiel eine sehr undeutliche Aussprache habe, sehr nuschelig spreche, dann ist das sozusagen ein technischer Übermittlungsfehler in der Kommunikation, dass Sie das nicht entschlüsseln können, was ich versuche Ihnen zu sagen. Also es sind Beispiele, wie auf der technischen Ebene des Sprachgebrauchs Störungen auftreten können. Ebenso kann es Störungen der Kommunikation aber auf der semantischen Ebene geben. Also das, was das Ideal ausmacht, dass wir uns in einer gemeinsamen Lebenswelt befinden, auf die wir uns kommunizierend beziehen, und dass das, was der eine meint, wenn er etwas zur Sprache bringt, auch der andere versteht, dass funktioniert, wie wir alle wissen, mehr oder weniger gut. Oft weniger gut. Das heißt, auch da gibt es, und das sind dann nicht unbedingt Störungen, die jetzt auf die technische Ebene zurückzuführen sind. Ich kann schon lesen, was der andere geschrieben hat. Mir ist schon klar, was da steht, buchstabenmäßig. Der Satz ist auch einwandfrei gebaut, den er geschrieben hat. Und es ist auch nicht irgendwie Wasser über das Papier gelaufen, sodass das alles verschwommen ist und ich es deswegen nicht mehr. Es ist alles völlig klar und trotzdem verstehe ich einfach nicht, was er mir in diesem Brief sagen möchte oder in dieser Mail. Und auch da kann es unterschiedliche Gründe geben, weshalb auf der semantischen Ebene Störungen der Kommunikation auftreten können. Da können zum Beispiel Wörter gebraucht werden, bei denen mir nicht klar ist, worauf sie sich eigentlich genau beziehen. Auf welche implizite Gemeinsamkeit zwischen ihm und mir, also meinem Kommunikationspartner und mir, sich eigentlich der Satz oder das Wort, das er gebraucht, bezieht. Dann muss ich vielleicht nachfragen, um dahinter zu kommen, was er eigentlich genau meint, mit dem Wort, das er gebraucht, damit ich dann identifizieren kann, aha, okay, jetzt weiß ich, wovon er spricht. Es kann aber auch sein, dass es gar nichts hilft, einfach deswegen, weil er über etwas spricht, wovon ich nichts weiß, worauf schon deswegen mein Verständnis und mein Verstehen sich nicht beziehen kann, weil ich damit überhaupt keine Erfahrung gemacht habe, weil es für mich etwas Unbekanntes oder völlig Neues ist. Also gerade in der Pädagogik haben wir natürlich viel damit zu tun, weil das ist ja einer der Jobs von Pädagoginnen und Pädagogen, Kinder heranwachsen, an Neues heranzuführen, also an etwas, was sie noch nicht kennen. Und solange sie es nicht kennen und wir aber darüber sprechen, können sie nicht verstehen, wovon wir sprechen. Es ist erstaunlich, wie oft Lehrer und Lehrerinnen genau dies nicht berücksichtigen im Unterricht, dass sie gar nicht verstanden werden können, weil das, wovon sie sprechen, ja erst noch vermittelt werden soll, die Kenntnisse darüber ja erst noch vermittelt werden sollen und dass insofern ein Sprechen über etwas, was der andere auf nichts beziehen kann, für den anderen in einer unglaublichen Weise abstrakt bleiben muss, sozusagen bloße Wörter sind, hinter denen sich erstmal nur ein Fragezeichen verbindet, weil das, worauf sich diese Wörter beziehen sollen, erst noch mühsam und langsam erschlossen werden muss. Und wenn Lehrer das nicht im Blick haben, dass das so ist, dann ist es zwangsläufig, dass sie ihre Schülerinnen überfordern. Es kann auch sein, dass die Kommunikation dadurch gestört ist, dass es dem Sprecher beispielsweise gar nicht um Verständigung geht, sondern mehr um so etwas wie Verkündigung. Verständigung würde ja heißen, dass man nach dem Gemeinsamen sucht. Ja, dass es also etwas gibt, was man finden möchte, nämlich eine Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Erfahrung, auf die man sich bezieht, beispielsweise. Man spricht über Liebe und hofft, sich angemessen zu beziehen auf Erfahrungen, die der andere damit schon gemacht hat. Wenn aber das gar nicht die Intention ist in der Kommunikation, sondern wenn jemand einem anderen sozusagen seine Auffassung oktroyieren will, sozusagen ihm diktiert, was er unter bestimmten Worten zu verstehen hat, dann handelt es sich nicht um Kommunikation. Dann wird also ein einseitiger, mit dem anderen sich nicht vermittelnder Wahrheitsanspruch erhoben. Ich sage, was Sache ist. In solche Strukturen kennen wir ja auch und gerade auch in der Pädagogik, wo eben gerade nicht Kommunikation in diesem Sinne der Verständigung stattfindet, sondern Kommunikation im Sinne des Übermittelns eines Wahrheitsanspruchs, den der andere zu akzeptieren hat. Damit verbunden ist eben dann möglicherweise so etwas die fehlende Anerkennung des anderen als Mitsubjekt, dass er wirklich ein Partner in der Kommunikation ist, der ebenfalls etwas zur Kommunikation beizutragen hat und nicht lediglich Empfänger meiner Botschaften ist, die er gefälligst dann anzunehmen hat. Störungen können darin liegen, dass man glaubt, alles, worüber Menschen sich verständigen wollen, ließe sich tatsächlich auch sprachlich fassen oder überhaupt in symbolischen Ausdrücken fassen. Dass es sozusagen nichts Unaussprechliches gibt. Wenn das übergangen wird, dass es Unaussprechliches gibt, wenn das im Sprechen übergangen wird, dann ist alles das, was eben nicht ausgesprochen wird, nicht ausgesprochen werden kann, vom anderen aber interpretierend mit verstanden wird, ohne dass es ein Verstehen ist, das sich in Worten und Sätzen formulieren lässt. Das ist eine andere Ebene des Verstehens, zu sagen. Ich weiß, wovon du sprichst. Ja, so ein intuitives Verstehen. Aber dieses Wissen ist eines, das hinausgeht über das Wort, das gesprochen wird und das ausgesprochen wird. Also ich weiß, da steckt noch einiges, du sprichst noch einiges an mit dem Wort oder mit dem Satz oder mit der Theorie, die du da mir vermittelst, die nicht explizit enthalten sind in den Worten, aber als Unausgesprochenes dennoch mitschwingen. Wenn das übergangen wird, dann kann ebenfalls keine Verständigung stattfinden, denn die Verständigung setzt voraus, dass von beiden Seiten akzeptiert wird, dass das Sprechen seine Grenzen hat und dass nicht alles zur Sprache gebracht werden kann, worum es in der Kommunikation zwischen den beiden geht. Also Grenzen auch der Kommunikation gibt, die bewusst sind, wobei das Wissen darüber auch geteilt ist. Insofern gibt es darüber sozusagen auch eine Verständigung, ohne dass sich dieses Verständnis selbst wiederum explizieren ließe. Und das müssen eben beide Seiten auch so sehen, sonst redet man aneinander vorbei. Das ist beispielsweise ein großes Kommunikationshemmnis zwischen Vertretern unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen. Und zwar hat das mit dem unterschiedlichen Verständnis von Sprache und der unterschiedlichen Verwendung von Sprache in den verschiedenen Disziplinen zu tun. Das, worüber ich hier spreche, wenn ich von Kommunikation spreche und in dem Kontext von Sprache spreche, das gehört zum Verständnis von hermeneutischen, insbesondere textorientierten Wissenschaften. In den hermeneutischen, in den textorientierten Wissenschaften weiß man, dass Sprache etwas ist, was ein Eigenleben führt, was ein kulturelles Geschöpf ist, das sich permanent verändert, eben weil sich der Bedeutungshorizont der Worte ständig verändert, ständig verschiebt, aufgrund dessen, dass die Menschen eben als Teile dieses Bedeutungshorizontes, als Beiträger zu diesem Bedeutungshorizont, zu diesem Verständnishorizont, sich ja ständig weiterentwickeln. Menschen sterben, andere Menschen werden geboren, werden älter. Und das heißt, ihre Beiträge zum Verstehen und zum Gebrauch von Sprache wandeln sich permanent. Deswegen lässt sich Sprache nie eindeutig identifizieren, in dem Sinne, dass immer eindeutig klar ist, dieses Wort, dieser Satz oder diese Theorie meint dies und nichts anderes. Sondern das bleibt sozusagen immer dem kommunikativen Prozess des Verstehensversuchs, des Versuchs eines gemeinsamen Verstehens überantwortet. Und die Ergebnisse dieser Versuche können ebenfalls dann immer wieder auch andere sein und sich verändern im Laufe der Geschichte. Von daher wissen Vertreter wissenschaftlicher Disziplinen, die viel mit Texten zu tun haben, mit Kulturprodukten zu tun haben, dass sich nicht alles in Sprache fassen lässt, worum es im menschlichen Leben geht. Dass insofern Sprache nicht sein Objekt oder ihr Objekt völlig eindeutig bezeichnen kann. Das ist in technischen Disziplinen vollständig anders, weil da die Gegenstände, die Objekte weitgehend durch die Sprache definiert sind. Man könnte sagen, im gewissen Sinne folgen die Objekte überhaupt aus der Sprache. Die Sprache ist nicht ein Medium, in dem man versucht, das Objekt, das unabhängig von der Sprache existiert, in diesem Medium sichtbar werden zu lassen, wobei dem Objekt aber eine diesem medialen Ausdruck sich auch entziehende eigene Existenz grundsätzlich zugesprochen wird, sondern im technischen Sprechen über Objekte werden Objekte sozusagen sprachlich konstruiert und anschließend entsprechend den Anweisungen, den sprachlich gefassten Anweisungen hergestellt. Ich hatte das in der zweiten Vorlesung, glaube ich, unter der Überschrift Instruktion thematisiert, wo es um ein verändertes Verständnis auch von Information ging. Sie erinnern sich vielleicht an den genetischen Code, an das Beispiel des Computerprogramms. Das Computerprogramm ist ebenfalls etwas Sprachliches, aber das Objekt, auf das sich ein Computerprogramm bezieht, wird durch das Computerprogramm sozusagen überhaupt erst erzeugt. Insofern bezieht sich ein Computerprogramm auf ein Objekt, das es selbst hervorbringt. Und deswegen ist die Beziehung auch eindeutig. Da kann sie eindeutig sein. Während wenn das Objekt es zunächst gibt, unabhängig von unseren Versuchen, es sprachlich auszudrücken, also unsere gemeinsame Lebenswelt ist nicht unsere Konstruktion, sondern ist etwas, worin wir uns vorfinden und wir versuchen lediglich in Sprache das, was es ausmacht, was diese Welt ausmacht, dessen habhaft zu werden und uns darüber dann auch zu verständigen, das hat eben mit unseren Erfahrungen zu tun, dann wissen wir, dass das Objekt mehr ist als das, was Sprache jeweils erfassen kann. Und deswegen, wenn Hermeneutiker und Techniker miteinander kommunizieren, gibt es große Sprachschwierigkeiten, Kommunikationsprobleme, weil ein völlig anderer Gebrauch von Sprache zugrunde liegt in den beiden Disziplinen. Und darüber wiederum muss man sich dann erst verständigen. Und das kann manchmal sehr mühsam sein, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Ja, und was damit auch zusammenhängt, ist, dass es immer etwas gibt in meinen persönlichen Erfahrungen, was nur ich so erfahren haben kann und niemand sonst. Was nur zu meiner ganz persönlichen und einzigartigen Lebensgeschichte gehört. Und so etwas, was nur ich erfahren haben kann und niemand sonst, lässt sich dann auch nicht wirklich vermitteln. Darüber lässt sich nicht wirklich jemandem anderen etwas berichten, außer ich kann auf Ähnliches Bezug nehmen, was er vielleicht erfahren hat. Aber dann bleibt sozusagen dahingestellt, ob seine Assoziationen, die er dazu hat, tatsächlich das treffen, was ich versuche auszudrücken. Wenn ja, dann ist es offensichtlich doch nicht etwas, was nur mir widerfahren ist, sondern dann ist es zumindest dieser anderen Person ebenfalls widerfahren. Wirklich wissen werde ich das nie, ob es so ist. Wir verständigen uns dann im Rahmen von Vermutungen darüber, dass es da eine Gemeinsamkeit geben könnte, aber wir wissen irgendwie auch, dass diese Gemeinsamkeit Grenzen hat und dass etwas von dem, was meine individuelle Lebensgeschichte ausmacht, mit niemandem anderen geteilt werden kann und insofern auch nicht kommunizierbar ist. Wenn man aber davon ausgeht, dass sich alles, worüber es sich lohnt zu kommunizieren und was wichtig ist im Verhältnis von Menschen zueinander beziehungsweise von Individuen zur Gesellschaft, auch tatsächlich in Sprache fassen lässt, dann muss die Kommunikation ebenfalls gestört sein, weil sie diese Grenzen ihrer selbst ignoriert. Das heißt, Kommunikation kann auf dieser semantischen Ebene nur funktionieren, wenn die Kommunikationspartner sich eben auch der Grenzen dessen, was kommunizierbar ist, bewusst sind und diese Grenzen auch nicht versuchen zu ignorieren oder zu übergehen. Das wären jetzt Beispiele für Störungen der Kommunikation auf semantischer Ebene im Rahmen dessen, was ich personale Kommunikation nenne. Das, was ich beschrieben habe, zum Teil mit abstrakten Worten, ist aber das, was unser tägliches Leben ja ausmacht. Das ist permanent das, was wir tun. Also ich habe über das gesprochen, was wir permanent tun, wenn wir in irgendeiner Weise miteinander interagieren und uns versuchen zu verständigen. Hier in der Seminarsituation oder Vorlesungssituation ebenso wie in unserem sonstigen Alltag. Die Frage, die jetzt im zweiten Abschnitt erörtert werden soll, ist die, welche Bedeutung nun eben Kommunikation, personale Kommunikation für die Pädagogik hat, beziehungsweise wie der Zusammenhang zwischen Kommunikation und dem Bildungsauftrag aussieht. Ich denke, es ist klar, dass eine der wesentlichen Aufgaben der Pädagogik ist, dass sie die jeweils nachwachsende Generation dazu befähigt, in die je bestehende gesellschaftliche Kultur integriert zu werden, an ihr teilhaben zu können. Insofern diese Kultur ganz wesentlich geprägt ist von der Verwendung bestimmter Kulturtechniken, also insbesondere der Sprache und der Schrift, ist damit natürlich auch verbunden, dass die Kinder und Jugendlichen in den Gebrauch der Kulturtechniken eingeführt werden müssen. Also den Gebrauch der Kommunikationsmedien, wenn man es so ausdrücken möchte, lernen müssen, die für unsere je gegebene Kultur prägend sind. Das ist das, was wir als Standardcurriculum in der Grundschulausbildung vorsehen, der Erwerb der Kulturtechniken, die es den Kindern dann erlauben sollen, an unserer gesellschaftlichen Kultur teilzunehmen. Aber was heißt genau eigentlich teilzunehmen und was heißt dann auch genau in diesem Kontext Erwerb von Kulturtechniken? Wenn wir so ein Kind sehen, wie es lernt zu schreiben und lernt zu lesen in der Schule, dann sehen wir zunächst mal seine Schwierigkeiten, die es auf der technischen Ebene hat. Also zu meiner Zeit war das die Schwierigkeit mit einem Griffel auf einer Schiefertafel Buchstaben zu schreiben. Was muss ein Kind können, um zu schreiben? Jetzt beispielsweise eben in der Zeit der Schiefertafel. Gut, es muss natürlich zunächst die Gestalt der Buchstaben kennenlernen. Das geschieht durch Zeigen. Zunächst mal, ich zeige Buchstaben, das Kind kann sich dann die Gestalt einprägen und dann soll das Kind diese Gestalt abmalen. Also es schreibt erstmal noch nicht, sondern erstmal malt es. Es malt also etwas, eine Gestalt nach, eine grafische Gestalt nach. Um das zu können, muss es den Griffel führen können. Und es muss den Griffel so führen können, dass er die Spur auf der Schiefertafel hinterlässt, die dann dazu führt, dass nachher auch tatsächlich ein Buchstabe A beispielsweise auf der Schiefertafel sichtbar wird. Und das ist unheimlich schwierig. Ich erinnere mich noch gut daran, also wie rein technisch schwierig es war, mit Griffel und Schiefertafel umzugehen. Das rutschte einem permanent weg, das kratzte ganz schäbig, entweder hat man zu feste gedrückt, dann brach womöglich der Griffel durch, machte man die Tafel mehr oder weniger kaputt, also man grub da Furchen sozusagen ein, die nachher nicht wieder weg zu kriegen waren, was dann den Gebrauch der Schiefertafel mit der Zeit schwierig machte. Mit diesem sperrigen Instrument einen halbwegs erkennbaren Buchstaben hinzukriegen, das war schon sehr, sehr viel Mühe. Heute läuft sowas vielleicht anders. Heute, nicht vielleicht, also mit Schiefertafel und Griffel läuft es also sicher nicht mehr. Füllfederhalter, das war dann schon der große technische Fortschritt, den ich erlebt habe, vermutlich auch nicht mehr. Dazwischen gab es dann noch die Feder mit dem Tintenfass. Das war auch recht schwierig, das ohne Klecksen hinzukriegen. Dann gab es also den Füller. Auch beim Füller gab es noch Kleckserei, jedenfalls bei den Füllern, die es damals gab. Die waren technisch noch nicht so sicher. Man musste auch noch immer die Tinte irgendwie einsaugen und so weiter. Heute läuft das dann mit Patronen, beziehungsweise sind dann Nostalgiegeräte oder ganz, ganz teure Geräte, die das noch so auf die alte Weise machen. Aber ich vermute, dass kaum von Ihnen jemand noch einen Füller benutzt. Also ich benutze seit Jahren jedenfalls schon keinen mehr, obwohl ich also unheimlich gerne mit dem Füller geschrieben habe. Aber das neue Gerät Computer hat mich also völlig des Schreibens mit dem Füller entwöhnt. Ich schreibe eigentlich relativ wenig nur noch mit der Hand. Das meiste wird jetzt direkt in die Tastatur getippt und dafür benutze ich dann halt die üblichen Faserstifte, die sich so verbreitet haben. Das heißt, auf der technischen Ebene hat sich unheimlich viel verändert und was ein Kind heute können muss, um auf der technischen Ebene schreiben zu lernen, können wir uns eigentlich schon imaginieren, als es reicht eigentlich noch, die Taste zu treffen auf der Tastatur. Das erleichtert natürlich gegenüber dem, was da früher für nötig war, auf der technischen Ebene der Erwerb der Kulturtechnik ungemein. Aber heißt das Schreiben lernen? Ist das gemeint mit Schreiben lernen? Dass man mit dem Füller klarkommt, dass man weiß, wie man mit Hilfe der Tastatur einen bestimmten Buchstaben auf den Bildschirm oder aufs Papier bringt. Es gehört dazu, zweifelsohne. Aber ich denke mal, es ist klar, das kann natürlich auch im Prinzip ein Tier lernen. Jedenfalls was Computertastatur betrifft. Schiefertafel und Griffel, das wäre schon schwierig gewesen. Sind die motorischen Anforderungen vielleicht doch etwas zu schwierig. Aber die richtige Taste zu treffen, das denke ich mal, würde wahrscheinlich auch ein Primat mit etwas Übung ganz gut hinkriegen. Dennoch würden wir nicht sagen, dass er schreiben kann. Schreiben kann im Sinne dessen, dass er damit an unserer Schriftkultur teilhaben kann. Denn darum geht es uns ja. Es geht uns ja nicht um das Erlernen lediglich der Motorik, die dafür notwendig ist, sondern es geht uns darum, dass dies nützen soll dazu, dass jemand in dem Sinne schreiben kann, dass er sich in schriftlicher Form ausdrücken kann. Und dieses sich ausdrücken, das ist dann eben doch mehr als nur die technische Ebene des Erwerbs von Kulturtechniken. Insofern ist die Rede vom Erwerb der Kulturtechniken vielleicht etwas verkürzend. Wir meinen eigentlich immer mehr als nur den Erwerb der Techniken. Wir meinen eigentlich immer auch das sich hineinfinden in den kulturellen Horizont, der durch eine Schriftkultur oder sprachliche Kultur gebildet wird. In diesen Raum eintreten zu können und in diesem Raum teilhaben zu können an der kulturellen Produktion. Also Texte verfassen zu können. Nicht nur Buchstaben malen zu können, sondern Texte verfassen zu können. Darum geht es uns. Und auf der Seite des Lesens auch am Anfang mühsam den Buchstaben identifizieren. Aha, das ist ein B, ja, was da steht und dahinter kommt ein A. Und dann kommt ein und ich weiß nicht was, so, und dann wird das mühsam zusammengesetzt und dann erschließt sich allmählich vielleicht, ah, Bach könnte das heißen, so, Bach, was heißt das denn? Und dann so langsam und dann entstehen mit der Zeit ja auch Gestalteindrücke, sodass das Wort sofort als Ganzes erkannt wird und nicht mehr Buchstabe für Buchstabe zusammengesetzt werden muss und dann erst der Gehalt sich erschließt. Und so können wir dann mit der Zeit schon ganze Sätze auf einen Blick erfassen in ihrer Bedeutung und manche Menschen können sogar ganze Seiten erfassen. Zu denen gehöre ich leider nicht. Sodass also das Lesen lernen auch nicht nur auf dieser technischen Ebene des Buchstabenidentifizierens und Buchstaben zu Wörtern zusammensetzen Könnens sich vollzieht, sondern des Erfassens von Bedeutungen sich vollzieht. Dass, wenn ich ein Wort, eine Wortgestalt erkenne, ich sofort damit auch die Bedeutung dieses Wortes präsent habe. Das heißt lesen lernen und teilhaben an einer Kultur, die ganz wesentlich durch die massenhafte Verbreitung von gedruckten Texten geprägt ist. Und wir haben ja in den PISA-Untersuchungen gesehen, dass auf dieser Ebene des Verstehens, was das Lesen betrifft, also Texte wirklich zu verstehen, die man rein technisch durchaus lesen kann, oder Texte schreiben zu können, also sich ausdrücken zu können, so dass andere mich verstehen können, was über das bloße Malen von Buchstaben hinausgeht, dass da eine große Schwäche gerade bei deutschen Schülern im internationalen Vergleich liegt. Das ist nicht die Schwäche auf der technischen Ebene, sondern es ist offensichtlich ganz ausgeprägt eine Schwäche auf der Ebene des Textverstehens bzw. Textverfassen Könnens. Ja, das gehört also dazu und es gehört dazu, dass man die Kommunikationsmittel, die einem zur Verfügung stehen, auch tatsächlich für das einzusetzen lernt, was sich verständigen heißt. Und dazu muss man auch verstehen, was denn verstehen heißt. Dazu muss man verstehen, was Kommunikation heißt und ist, worin sie besteht, wo sie ihre Grenzen hat. Das heißt, die Kommunikation muss sich auch immer wiederum auf sich selbst beziehen können. Es muss so etwas wie Metakommunikation in der Kommunikation stattfinden. Das heißt, wenn wir merken, dass wir ein Verständigungsproblem haben, dann können wir in der Regel sozusagen einen Schritt zurücktreten, uns unsere Kommunikation anschauen und sagen, was ist denn da gelaufen? Wieso verstehen wir uns nicht? Das ist Metakommunikation. Wir sprechen, wir kommunizieren über unsere Kommunikation und hoffen, dass dann wenigstens auf der Ebene der Metakommunikation eine Verständigung möglich ist. Wenn doch auf der Ebene der direkten Kommunikation die Verständigung anscheinend nicht geklappt hat, auf der Metakommunikation sie möglich ist, sodass wir von da aus dann vielleicht auch wieder zu einem besseren Verständnis auf der Ebene der direkten Kommunikation kommen. Auch das gehört zum Erwerb von Kommunikationsfähigkeit, der mit zum pädagogischen Bildungsauftrag gehört. Und wenn wir das auf diese triadische Relation beziehen, dann steht im Zentrum nicht so sehr das Repräsentamen und sein Bezug zum Objekt, sondern steht im Mittelpunkt der Interpretant. Der Interpretant ist eigentlich die Schlüsselstelle für Kommunikation, weil im Interpretanten liegt die Bedeutung und im Interpretanten liegt die Verständigung über Bedeutung. Und es gibt Begriffe, die so interpretationsbedürftig sind, weil das Verstehen davon durch so unterschiedliche Lebenserfahrungen geprägt ist, dass es eigentlich überhaupt gar keine Kommunikation mit diesen Begriffen und die durch sie bezeichneten Objekte in Anführungsstrichen geben kann, ohne dass wir uns immer schon auch verständigen darüber, wie weit wir uns eigentlich darüber verständigen können. Also es ist selten, dass etwa über den Begriff Bildung kommuniziert werden kann, ohne dass man sich darüber versucht, auch zu verständigen, was man denn eigentlich mit Bildung meint. Während wir ohne weiteres über Tische sprechen, ohne dass jemand anderes zu mir sagt, wenn ich sage, hier sind so und so viele Tische im Raum, können wir die mal wegrücken, ohne dass jemand zu mir sagt, komm, bevor wir hier Tische rücken, musst du mir erstmal erklären, was du eigentlich genau meinst, wenn du von Tisch sprichst. Da müssen wir uns erstmal darüber verständigen. Brauchen wir in der Regel nicht, weil klar ist, wovon die Rede ist, evident ist. Aber wenn wir von Bildung sprechen, dann oder viele andere Begriffe, dann funktioniert das so nicht und wir wissen, dass es nicht so funktioniert. Und dann kommt das Gespräch darüber erstmal zustande, was soll eigentlich genau gemeint sein, wenn von Bildung die Rede ist. Das heißt, wir machen Metakommunikation. So, kommen wir dann jetzt zum dritten Abschnitt der heutigen Überlegungen zu personaler und technischer Kommunikation. Und zunächst möchte ich also erklären, was technische Kommunikation im Kontext dieser Vorlesung heißen soll. Ich meine damit die Kommunikation zwischen Geräten. Spezifischer die Kommunikation zwischen Computern. Das ist der Kontext, in dem wir auch von technischer Kommunikation in der Regel sprechen, dass Computer miteinander kommunizieren. Wir sehen hier keinen Menschen und es soll auch kein Mensch im Spiel sein. Es geht um Kommunikation zwischen den Computern, die auch ihr Computer, sobald sie ihn eingeschaltet haben, sofort aufnimmt. Indem er sich ins Internet einwählt, indem er dort bestimmte Anfragen startet, in dem an ihren Computer aus dem Internet Anfragen kommen, auf die geantwortet wird und so weiter. Es herrscht also sozusagen ein ständiger Traffic, wie man so schön sagt, an Kommunikation zwischen den Geräten, völlig unabhängig davon, was sie machen. Das ist also technische Kommunikation. Wie sieht denn jetzt technische Kommunikation aus? Erstmal sieht sie ganz ähnlich aus wie die personale Kommunikation. Wir haben zwei Kommunikationspartner, ist jetzt nicht zwei Personen, sondern zwei Computer. Und auch sie brauchen ein Kommunikationsmedium, über das sie sich miteinander verständigen. Das soll jetzt hier, sollen das jetzt allerdings nicht Zeichen sein, wie vorhin, sondern Daten. Daten sind ein spezifischer Typ von Zeichen, nämlich Zeichen, die von Computern, also von Maschinen, verarbeitet werden können, hier geschrieben und gelesen werden können. Die Parallelität geht noch weiter. Damit zwei Computer sich in dieser Weise verständigen können, müssen sie ebenfalls, so wie Menschen, auch auf einen gemeinsamen Zeichenvorrat sich beziehen. Dieser Zeichenvorrat, ist definiert im binären System. Es gibt genau zwei Zeichen. Mehr brauchen die Computer, nicht zu unterscheiden, um miteinander kommunizieren zu können. Wir müssen sehr, sehr viel mehr Zeichen unterscheiden können, um miteinander kommunizieren, zu können. Mit Zweien kommen wir nicht aus. Computer kommen aber mit zwei aus, und darin kann alles sozusagen gesagt werden, was Computer sich zu sagen haben. In diesen Zeichen oder mithilfe dieser Zeichen. Dazu kommt ebenfalls auch Syntax, das heißt Regeln, wie diese Zeichen zu Zeichengebilden, zu Zeichenketten miteinander verbunden werden können und was man mit diesen Zeichen dann auch machen kann, wie man sie umformen kann in andere Zeichen. Das ist die Syntax. Beides zusammen macht dann das aus, macht dann die Sprache aus, in der Maschinen eben miteinander kommunizieren können. Und deswegen kann man sie Maschinensprache nennen. Ich vermute, dass das nicht ganz die Definition von Maschinensprache ist, die Informatiker verwenden. Das ist jetzt hier einfach nur in dem Sinne gemeint, es geht um die Sprache, in der Maschinen sich verständigen können. Die Frage ist jetzt hier so, bei der personalen Kommunikation, also es gibt noch eine weitere Ebene, die notwendig ist, damit wir uns überhaupt verständigen können. Wie ist das bei den Computern? Brauchen die nicht auch irgendwie so eine zusätzliche Ebene, um sich miteinander verständigen zu können? Bei der personalen Kommunikation war das die gemeinsame Lebenswelt, in der sich Personen befinden, in der sie Erfahrungen gemacht haben, in der sie sich entwickelt haben, aufgewachsen sind und auf die sich ihr Kommunizieren dann bezieht. Wenn irgendein Alien von einem fremden Stern käme, also aus einer völlig anderen Lebenswelt, könnte er vielleicht unsere Worte gebrauchen, aber wir würden uns dennoch nie verständigen können, weil das, was unsere Worte bei uns in unserem Lebenskontext bedeuten, für ihn völlig unerschließbar ist, solange er jedenfalls nicht Teil unserer Lebenswelt würde. Also wir brauchen zum Verständigen eine gemeinsame Lebenswelt, auf die wir uns mit der Semantik der Sprache, die wir gebrauchen, beziehen. Die gibt es. Diese gemeinsame Lebenswelt, auf die sich Computer, wenn sie miteinander kommunizieren, beziehen würden, gibt es nicht. Es ist die Frage, ob das heißt, dass es keine Semantik gibt. Die Informatiker sprechen auch von einer Semantik, aber sie meinen mit der Semantik etwas anderes, als was ich vorhin auf der Ebene der personalen Kommunikation als Semantik bezeichnet habe. Es geht bei der personalen Kommunikation um den Bezug der Zeichen auf Objekte unserer Lebenswelt. Eine Lebenswelt gibt es nicht bei Computern, für uns vielleicht schon. Wir sehen, dass der Computer Teil meines Zuhauses ist, aber das sieht der Computer nicht. Für ihn spielt das jedenfalls keine Rolle, wenn er seine Daten austauscht mit einem anderen Computer. Sie verständigen sich nicht darüber, bei wem sie zu Hause sind, etwa. Ja? sondern sie tauschen Daten aus, die zunächst mal nur auf dieser technischen Ebene definiert sind. Aber es kommt eine Art von Semantik ins Spiel, auch bei der Kommunikation zwischen Computern, die aber eben nicht die Semantik der Bezugnahme auf Lebenswelt ist, sondern die Semantik in der Bezugnahme auf Systemzustände ist. Also, diese beiden Maschinen kann man auch als Systeme verstehen. Sie bestehen aus bestimmten Elementen, die miteinander in bestimmten funktionalen Beziehungen stehen. Und jeder Computer hat immer einen bestimmten Zustand, zu einem be bestimmten Zeitpunkt einen ganz bestimmten Zustand. Und dieser Zustand verändert sich mit der Zeit aufgrund dessen, was er so tut, wie er kommuniziert mit anderen und so weiter. Aber es gibt eben immer einen bestimmten Zustand. Und je nachdem, in welchem Zustand der Computer sich befindet, kann ein Datum, das ihn erreicht, oder können Daten, die ihn erreichen, also Zeichenketten, die ihn erreichen, bei ihm Unterschiedliches auslösen. Also in einem bestimmten Zustand, in den er beispielsweise versetzt worden ist, weil ich ein Mailprogramm gestartet habe, bedeutet die Ankunft bestimmter Zeichenketten etwas ganz Spezifisches. Bedeutet es aber nur in diesem Systemzustand der Empfangsbereitschaft für Mails, dass etwas, was einkommt, als Mail interpretiert wird und dem User auf dem Bildschirm dargestellt wird. Dieselbe Zeichenkette kann in einem anderen Zustand, Systemzustand des Computers etwas völlig anderes bedeuten, in Anführungsstrichen, nämlich etwas ganz anderes auslösen, beispielsweise das Erscheinen eines Buchstabens auf dem Bildschirm oder das Einfärben eines Pixels in einer Grafik oder das Bewegen eines Roboterarms an eine ganz bestimmte Stelle. Der Zeichenkette selbst ist das nicht anzusehen, was sie bedeutet. Dieselbe Kette von Nullen und Einsen kann eben je nach Kontext, nach Systemzustand des Computers Unterschiedliches bedeuten. In dem Sinne können wir von einer Semantik auch sprechen. Aber diese Semantik bedeutet nicht, dass der Computer nun in irgendeiner Weise eine Vorstellung sozusagen davon hätte, eine bedeutsame, für ihn bedeutsame Vorstellung davon hätte, was eine Mail ist oder was eine Farbe ist oder was rot ist oder was ein Roboterarm eigentlich ist. Es gibt einfach nur eine bestimmte ausgelöste, durch eine bestimmte Zeichenkette bei ihm ausgelöste Operation, die darauf folgt. Und Bedeutung heißt nichts anderes in diesem Zusammenhang als es folgt etwas daraus. Und was daraus folgt, ist eben abhängig vom Zustand, in dem sich der Computer jeweils befindet. Und für diesen Zustand gibt es sozusagen Vorschriften, wie er auf bestimmte Inputs, die erfolgen, dann zu reagieren hat. Beziehungsweise wie er sie zu interpretieren hat und was dann weiter mit den Daten zu geschehen hat. Also, wenn die Informatiker von Semantik sprechen und von Bedeutung sprechen, dann müssen wir sehen, dass es etwas sehr anderes bedeutet, als wenn Vertreter wissenschaftlicher Disziplinen, die sich mit der Hermeneutik von Texten beschäftigen oder wenn wir alltagssprachlich von Bedeutung sprechen, beziehungsweise von Semantik sprechen. Dieser Unterschied muss also festgehalten werden, obwohl die Begriffe die gleichen sind. Auch bei der Kommunikation zwischen Computern kann es Störungen in der Kommunikation geben. Störungen, die auf syntaktischer Ebene zunächst mal liegen. Damit Computer sich miteinander verständigen können, in Anführungsstrichen. Ich sage in Anführungsstrichen, damit das nicht verwechselt wird mit der Art von Verständigung in personaler Kommunikation, ist es notwendig, dass sie die Daten, die sie austauschen, in gleicher Weise interpretieren. Dieses Interpretieren bezieht sich auf das informatische Verständnis von Semantik, also von Bedeutung. dass also bestimmte Zeichenketten etwa im Kontext des Austauschs von Mails zwischen zwei Computern nicht nur von der einen Stelle als Mail abgesandt werden, sondern von der anderen Stelle auch als Mail empfangen werden und nicht als Aufforderung, einen Roboterarm an eine bestimmte Position zu manövrieren. Dazu gibt es Protokolle, Kommunikationsprotokolle zwischen den Computern, die dafür sorgen, dass sie sich sozusagen verstehen und nicht aneinander vorbeireden oder missinterpretieren. Diese Kommunikationsprotokolle müssen natürlich implementiert sein, die müssen vorhanden sein, und wenn das auf einem bestimmten Computer nicht implementiert ist, dann funktioniert auch die Kommunikation zwischen den Computern nicht. Es können Fehler geben in der Anwendung der Protokolle. Protokolle sind zwar da, aber sie werden vielleicht fehlerhaft angewendet. Und es können Übermittlungsfehler natürlich stattfinden, dass also die Leitung etwa, die Datenleitung gestört ist. Wenn es eine Funkverbindung ist, kann die Funkverbindung unterbrochen sein oder dergleichen. Also beim ersten Beispiel fehlt etwas, beim zweiten Beispiel gibt es einen Bug, etwas funktioniert nicht richtig, also ein Fehler in der Software, fehlerhafte Anwendung der Protokolle. Auf der dritten Ebene, im dritten Falle wäre es eine Störung auf der Ebene der Hardware über Übermittlungsfehler. Okay, ich denke, das sind Sachen, die uns soweit aus unserem alltäglichen Gebrauch unseres Computers nicht ganz unbekannt sind, auch wenn wir vielleicht das nicht in dieser Terminologie ausdrücken würden. Jetzt möchte ich zum Schluss untersuchen, was denn eigentlich geschieht, wenn eine so verstandene technische Kommunikation sich zwischen die Kommunikation von Personen schiebt. Auch hier gibt es ein Zwischen in diesem ursprünglichen Modell, ganz einfachen Modell von personaler Kommunikation, gibt es ein Zwischen. Nämlich das Zeichen. Das Zeichen muss in irgendeiner Weise materialisiert werden, damit es überhaupt als Kommunikationsmedium dienen kann. Insofern gibt es eigentlich immer schon Technik als dazwischentretende Instanz. Hier ist die Technik die der Erzeugung von Schallwellen und des Hörens von Schallwellen. Dass das etwas Technisches ist, wissen wir eigentlich schon. Also Schauspieler zum Beispiel müssen in Sprachtechnik, in Sprechtechnik geschult werden, weil sie das Problem haben, unter, sagen wir mal, widrigen Umständen, zum Teil widrigen akustischen Bedingungen, dennoch akustische Verständigung zu ermöglichen zwischen Schauspieler und Publikum. Auch in den hintersten Reihen, in einem Saal, in dem gemurmelt wird und so weiter, muss das noch ankommen, was der Schauspieler sagt. Also, und deswegen wird das geübt. Deswegen wird Sprechtechnik geübt. Also, es ist uns nicht ganz unvertraut, dass hier Technik ins Spiel kommt, und zwar Technik auf der subjektiven Seite. Ich muss sozusagen mein Instrumentarium zu gebrauchen lernen, und zwar so zu gebrauchen lernen, dass etwas dabei herauskommt, nämlich eine Materialisierung des Zeichens, die für einen anderen verstehbar ist. Auch auf der Rezipientenseite kann geübt werden, kann die Technik des Hörens geübt werden. Und wir wissen alle, dass es, wenn man länger mit Menschen zu tun hatte, die zunächst mal auf der technischen Ebene sehr schwer zu verstehen sind, weil sie vielleicht eine sprachliche Behinderung haben oder weil sie überhaupt sehr nuschelig sprechen, dass man mit der Zeit es lernt, sozusagen Techniken des Hörens entwickelt, um sie trotzdem gut zu verstehen, bis man es irgendwann mal gar nicht mehr merkt, dass die eigentlich sehr, sehr undeutlich sprechen und gar nicht mehr registriert, dass andere Menschen möglicherweise erstmal den oder die betreffende Person gar nicht verstehen können. Also wir sehen, Technik ist eigentlich immer schon im Spiel. Explizit natürlich dann, wenn Geräte ins Spiel kommen, Geräte, Kommunikationsmedien ins Spiel kommen, über die jetzt hier eben Sprache dann technisch übertragen wird, technisch eben in einem erweiterten Sinne gegenüber der technischen Übermittlung, die natürlich auch jetzt im Moment hier in diesem Raum stattfindet, wenn ich Schallwellen aussende und Sie diese Schallwellen empfangen. Sie könnten jetzt irgendwo weit weg sein und dann mache ich das halt, indem ich Sie anrufe und Ihnen meine Vorlesung am Telefon halte oder eben am Handy, wenn Sie noch weiter weg sind. Das auf der Ebene der akustischen Übertragung sind eher flüchtige technische Erscheinungsformen. Die Materialisierung ist vorübergehend. Die Schallwelle verebbt sozusagen wieder und dann ist der Klang weg. Andere Medien wie eben die Schrift, die ja ebenfalls ihre technische Dimension hat. Ich muss das Schreiben als Technik beherrschen. Ich muss Materialien einsetzen, die geeignet sind, das Geschriebene auch festzuhalten. Auch darauf bezieht sich Technik, auf die Entwicklung solcher Materialien, Schreibmaterialien, Schreibgeräte, aber auch des Papiers, die Papiertechnologie, der Buchdruck, der im 16. Jahrhundert erfunden worden ist, hat natürlich auch einen ganz erheblichen Einfluss darauf gehabt, das Medium der Schrift zu dem kulturprägenden Medium werden zu lassen, das es bis in die Gegenwart ist. Dies sind Medien, in denen eben das Zeichen festgehalten werden kann, im Unterschied zur akustischen Verständigung. Und natürlich, letztlich kann auch der Computer eben dazu dienen, die Zeichen zu übermitteln und die Zeichen festzuhalten, über die sich Personen miteinander verständigen. Das ist eigentlich alles dieselbe Struktur und es hat sich im Wesentlichen durch die Veränderung der Technik, wenn wir uns das so angucken, nichts geändert. Menschen verständigen sich miteinander und gebrauchen dazu Zeichen, die in irgendeiner Weise materialisiert werden müssen. Womit das geschieht, das ändert sich, aber die Struktur selber ändert sich eigentlich nicht. Und ob Sie nun über ein herkömmliches Telefon miteinander kommunizieren oder ob Sie das über Skype, machen, macht für Sie, nehme ich mal an, in der Wahrnehmung der Kommunikationssituation keinen entscheidenden Unterschied. Und ob Sie einen Brief schreiben, den Sie dann noch in die Schnellpost geben, oder ob Sie eine Mail schreiben, macht im Prinzip auch keinen großen Unterschied. Gut, es macht einen Unterschied. Es macht den Unterschied, dass wir andere Schreibgewohnheiten entwickelt haben bei diesem Medium. Einfach deswegen, weil der Brief schneller ankommt. Es ist sofort beim anderen da. Da kann vom anderen sofort beantwortet werden. Und insofern ist natürlich Mails schreiben nicht mehr dasselbe wie Briefe schreiben, die Tage unterwegs sind und wo man dann Tage oder Wochen auf die Antwort wartet. Bei einer Kommunikation, die solche Zeiträume braucht, um hin und her zu gehen, überlegt man sich natürlich auch viel genauer, was man schreibt. Man schreibt vielleicht auch umfangreichere Texte, damit es sich überhaupt lohnt, das Ding auch abzuschicken und kriegt auch umfangreichere Antworten. Also die Schreibgewohnheiten ändern sich natürlich schon auch durch die Veränderung der Technik und beim Telefonieren ist das auch so. Wenn man das Handy immer dabei hat, telefoniert man auch anders, als wenn man nur gelegentlich mal an einen Apparat überhaupt kommt, wie das in den Anfängen des Telefons war. Dennoch, die Struktur im Grunde ist also erstmal noch nicht angetastet. Jetzt möchte ich das etwas näher betrachten. Was heißt denn jetzt eigentlich, dass der Computer als Kommunikationsmedium in die personale Kommunikation vermittelnd eintritt? Damit er dazwischen sich schieben kann, muss ja irgendwo eine Lücke sein, in die er sich schieben kann. Diese Lücke habe ich hier jetzt mal versucht, eben grafisch zu erzeugen. Was macht der Schreiber oder Sprecher? Er erzeugt ein Zeichen. Also er sagt einen Satz oder er schreibt einen Satz. Was macht der Hörer oder Leser? Er hört einen Satz und er liest einen Satz. Wenn der Computer jetzt vermittelnd dazwischentreten muss, dann gibt es eigentlich nur eine Stelle, wo das passieren kann. Er muss nämlich zwischen das Geschriebene und das gelesene Zeichen, beziehungsweise zwischen das Gesprochene und das gehörte Zeichen treten. Bei der Kommunikation, die wir direkt hier akustisch führen oder beim Brief, gibt es dieses Dazwischen nicht. Das Zeichen, das ich erzeuge, ist auch das Zeichen, das beim anderen genau als dieses auch ankommt. Also das, was ich an Schallwellen erzeuge, das sind die Schallwellen, die bei Ihnen ankommen. Da gibt es nicht dazwischen eine Instanz, die die Schallwellen aufnimmt, etwas damit macht und dann wieder Schallwellen erzeugt. Auf der anderen Seite sozusagen. Das passiert aber jetzt. Also der Computer tritt dazwischen. Das heißt, diese Zeichen sind nicht mehr die identischen. Die treten sozusagen auseinander und der Computer stellt eine Verbindung zwischen dem einen und dem anderen her. Das heißt, er sorgt dafür, dass aus dem ersten Zeichen dieses zweite Zeichen wird. Das ist seine intervenierende Leistung. Bei dem Modell hier, wo ich gesagt habe, im Grunde genommen hat sich an der Struktur nichts Entscheidendes verändert, habe ich unterstellt, dass das Zeichen, das der eine sendet, auch das Zeichen ist, das der andere empfängt. Wenn jetzt der Computer dazwischen tritt, dann setzt das voraus, dass der Computer keine Veränderung des Zeichens vornimmt. Dass er das Zeichen sozusagen unverändert weitergibt. Dann fragt sich natürlich, wozu der Computer gut ist, wenn er es unverändert lediglich weitergibt. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Struktur dessen, was der Computer tut, wenn er mit einem anderen Computer kommuniziert. Ich hatte gerade gesagt, der Computer tritt dazwischen. Aber das ist natürlich nicht ganz richtig, weil nicht der Computer dazwischen tritt, wenn die personale Kommunikation durch technische Kommunikation vermittelt wird. Wenn wir uns Mails schicken, treten zwei Computer mindestens dazwischen. Mit der Computer, an dem ich meine Mail schreibe und der Computer, an dem Sie meine Mail empfangen. Und diese beiden Computer kommunizieren miteinander und tauschen Daten aus. Und auf diesem Wege soll möglichst das Ursprungszeichen genauso wieder am Ende ankommen. Jedenfalls, wenn es uns um Kommunikation in diesem unverändert gedachten Sinne geht. Das heißt, hier tritt eigentlich nicht nur ein Computer sozusagen dazwischen, sondern hier treten eben zwei miteinander kommunizierende Computer dazwischen in diese Lücke. Und das heißt, wir haben dann diese Struktur hier. Das ist die Struktur einer technisch vermittelten, einer durch technische Kommunikation vermittelten personalen Kommunikation. Die gilt es jetzt zu betrachten. Und dazu muss ich jetzt einen Begriff einführen, möchte ich einen Begriff einführen, der damit zu tun hat, wie eben Computer miteinander kommunizieren. Wir haben auf der einen Seite oben die Person, die ein Zeichen erzeugt. Sagen wir, eine Mail schreibt. Diese Mail ist jetzt eine Datei in dem Computer links. Sie repräsentiert für denjenigen, der jetzt oben rechts steht, sozusagen die Person. Denn das ist die Botschaft sozusagen, die jetzt von dieser, oder das, was von dieser Person jetzt zu der anderen Person sozusagen gesendet wird. Damit Computer diese Mails untereinander austauschen können, müssen sie in Maschinensprache geschrieben sein. Nur dann können Computer sie untereinander austauschen. In der Regel passiert das natürlich schon. In dem Moment, wo ich an der Tastatur sitze und meine Mail schreibe, passiert das intern schon, dass der Computer das umwandelt, was ich hier mache und was für mich das Schreiben von Buchstaben ist. Das wird intern eben umgesetzt in eine Codierung meiner Mail in Maschinensprache. In dieser Codierung kann sie dann gesendet werden an den anderen Computer, der sie wiederum rückübersetzt, die Codierung sozusagen interpretierend rückübersetzt und wieder für meinen Kommunikationspartner lesbare Zeichen daraus macht, die dann bei ihm am Bildschirm erscheinen. Wenn alles gut geht, hat sich an der Mail, wie ich sie eingegeben habe, am Text dieser Mail gegenüber dem, was mein Empfänger liest, nichts geändert. Die beiden Personen kommunizieren miteinander, dass dazwischen ein Computer oder zwei Computer, die miteinander ebenfalls kommunizieren, tätig sind, ist eigentlich nicht sehr bedeutsam. Ich habe jetzt hier einen Begriff eingeführt, nämlich den Begriff des Datenschattens. Das bezieht sich jetzt darauf, dass Menschen, sagen wir jetzt, nicht nur einfach Mails miteinander austauschen, sondern dass sie sich übereinander miteinander austauschen. Das heißt, sie erzählen sich etwas voneinander. Sie sagen dem anderen, wer sie sind. Wenn ich einen Brief bekomme von jemandem, den ich nicht kenne, kann ich natürlich versuchen, aus dem, was er schreibt, irgendwie mir ein Bild von der Person zu machen. Aber einfacher ist es natürlich, wenn die andere Person sich im Brief sozusagen vorstellt. Und dann versuche ich, aus dem, was mir da beschrieben wird, mir ein Bild zu machen. Auch da entsteht so etwas wie eine Vorstellung davon, was denn dieser andere Mensch wohl für einer ist. Das mag dann auch noch dadurch geprägt sein, wie denn der Stil seines Briefes ist. Also was er über sich sagt, ist eines. Aber was ich aus dem Brief entnehme, nämlich wie er über sich schreibt, nicht nur stilistisch, auch welche Wörter er gebraucht, was er überhaupt von sich mitteilt und was er nicht von sich mitteilt, worauf er Akzente setzt, wie seine Handschrift ist, wenn es ein handgeschriebener Text ist, alles das fließt dann ebenfalls noch mit ein in mein Vorstellungsbild vom anderen. Wenn Sie noch so etwas wie Brieffreundschaften kennen, die da irgendwie mit Mädels oder Jungs in fernen Kontinenten gepflegt werden, dann wissen Sie ungefähr, wovon ich hier spreche. Wenn jetzt Computer dazwischen treten, in die Kommunikation vermittelnd eintreten, dann enthalten sie ebenfalls jeweils sozusagen Repräsentanzen der miteinander kommunizierenden Personen, nämlich aufgrund dessen, was diese Personen von sich eingeben. Das sind ihre Nachrichten, die sie übermitteln, das sind ihre Bookmarks, die sie irgendwo speichern, das sind die besuchten Webseiten, die irgendwo festgehalten werden. Also da gibt es ja eine ganze Menge Spuren, die man, wenn man ins Internet geht, hinterlässt und die irgendwo auch registriert werden und irgendwo gespeichert werden, wovon wir großenteils gar nichts mitbekommen und gar nichts wissen. Dann gibt es die Dinge, die wir ganz willentlich und wissentlich von uns bekannt geben, unsere Adresse, unser Geburtsdatum, vielleicht unsere Kontonummer, unsere Kreditkartennummer und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Menge an Daten von uns im Computer. Die könnte man im Prinzip sozusagen alle zusammenfassen. Und dann hat man so etwas wie, und das meine ich mit Datenschatten, einen Datenschatten der Person, die über den Computer kommuniziert. Und diese Datenschatten, das sind eigentlich dann die Instanzen, die wiederum miteinander kommunizieren, wenn die Personen, zu denen diese Datenschatten gehören, miteinander kommunizieren. Das heißt, der Datenaustausch zwischen den Computern, Der für die Personen ein Austausch zwischen Personen ist, ist auf der Ebene des Computers ein Austausch zwischen diesen beiden Datenschatten. Wenn Sie sich jetzt oben rechts die Person wegdenken, dann haben wir eine Struktur, in der die Person oben links kommuniziert, und zwar mit einem Datenschatten, hinter dem keine Person mehr steht, die also eigentlich kein Datenschatten ist. Wenn Sie beispielsweise bei Amazon sich einloggen, dann werden Sie begrüßt. Die Begrüßung, also Sie werden mit Ihrem Namen angesprochen und dann werden Ihnen bestimmte Vorschläge gemacht. Werden Sie gesagt, da und da finden Sie Vorschläge, welche Bücher für Sie oder welche Filme für Sie interessant sein könnten und so weiter. Also da scheint jemand mit Ihnen zu kommunizieren, der Sie ganz gut kennt. Das ist aber keine Person. Es gibt keine Person da irgendwo. Das heißt, die Instanz, mit der ich da kommuniziere, die ist ein Softwareagent, nenne ich es mal, die aber sozusagen strukturgleich ist mit meinem Datenschatten. Denn sie kommuniziert ja nicht wirklich mit mir, sondern sie kommuniziert mit einem Bündel von Informationen, von Daten, die irgendwo im Computer sind und auf die sich ihre Empfehlungen beziehen. Also dann kriege ich vielleicht die Mitteilung, lieber Werner Sesing, da Sie sich für Horrorfilme, für Splatterfilme interessieren, hätte ich hier eine ganz interessante Empfehlung für Sie, das Kettensägen-Massaker von sowieso. So, das lese ich und dann denke ich, spinnen die? Ja? Nein, die spinnen überhaupt nicht. Das ist alles völlig korrekt, weil mein Datenschatten, der interessiert sich in Anführungsstrichen tatsächlich dafür. Weil es gibt anscheinend eine Interpretation dessen, was von mir alles an Spuren im Internet ist, die dazu führt, dass eine bestimmte Konstruktion entsteht. Eine bestimmte Konstruktion, wer das und das tut, wer sich da und dafür interessiert, interessiert sich vermutlich auch da und dafür. Wobei vermutlich nicht heißt, dass da eine Person ist, die Vermutungen anstellt, sondern das sind Regeln, die eingebaut sind, nach denen einfach bestimmte Operationen vollzogen werden und ausgelöst werden. Und das ist sozusagen die Semantik, die interne Semantik des Systems. Wenn ich mich melde, dann bedeutet das für das System bei Amazon, dass sich ein Liebhaber von Splatterfilmen meldet. Ich fühle mich schrecklich missverstanden, natürlich, aber es liegt überhaupt gar kein Missverständnis vor, weil das Missverständnis sich auf die Ebene meines Verhältnisses zu meinem Datenschatten bezieht. Und damit hat der Computer sowieso gar nichts am Hut oder der Softwareagent überhaupt gar nichts am Hut, weil mich meint er gar nicht. Er meint nur und er kann auch nur meinen Datenschatten. Das heißt, die Kommunikation, die technisch interne Kommunikation kann nur eine sein zwischen Datengebilden. Und dass ein solches Datengebilde eine Person repräsentieren soll, also insofern deren Datenschatten darstellt, das ist davon abhängig, ob es eine Person gibt, die eine solche Beziehung zu einem solchen Datenschatten tatsächlich unterhält. Aber das ist nicht zwingend. Diese Beziehung kann zum Beispiel ja auch gelöst werden. Und dann gibt es mich weiterhin als diesen Splatter-Freund bei Amazon, obwohl ich längst mich verabschiedet habe aus diesem Kommunikationskontext. Aber intern werde ich weiter geführt. Und dass ich mich nicht mehr melde, okay, dazu gibt es keine Interpretation. Vielleicht gibt es eine Regel, wenn so einer sich, was weiß ich, 2 Jahre nicht gemeldet hat, dass er dann gelöscht wird oder sowas. Aber das hat nichts damit zu tun, dass das System in irgendeiner Weise wüsste, dass ich mich da verabschiedet habe aus diesem Kontext. Also das, denke ich mal, ist relativ wichtig zu wissen, Wenn wir mit Systemen kommunizieren oder über Systeme kommunizieren, unproblematisch ist das in diesem Fall, wo am anderen Ende tatsächlich ich auch, wie ich weiß, noch eine Person steht, mit der ich mich da austausche und der Computer nur eine vermittelnde Instanz ist, wo nur wichtig ist, dass sie keine Fehler in die Kommunikation einschleust. Aber wenn das nicht mehr sicher ist, ob am anderen Ende tatsächlich noch eine Person kommuniziert, dann muss ich immer damit rechnen, dass diese Instanz, mit der ich da glaube zu kommunizieren, dass die nie mit mir kommuniziert, sondern immer nur mit meinem Datenschatten kommuniziert. Dass ich nie gemeint sein kann und insofern Kommunikation nicht missverstehen darf, als eine, in der mir Unrecht getan wird oder gar, dass ich mich freue, wie gut ich verstanden werde. Ich werde natürlich auch nicht verstanden. Ich werde weder missverstanden noch verstanden vom System. Also wenn das System mir einen tatsächlich mich interessierenden Titel vorschlägt, dann meint es auch dann meinen Datenschatten und nicht mich. Und es ist meine Sache zu gucken, wie weit, wenn mein Datenschatten gemeint ist, ich damit etwas anfangen kann. Aber ich muss wissen, ich bin nicht gemeint. So, jetzt ist es aber so, dass eben nicht nur Computersysteme miteinander, also zwei Computer miteinander kommunizieren und Mails austauschen, sondern dass also weltweit inzwischen, ich weiß nicht, Millionen und Abermillionen von Computern miteinander kommunizieren, dass also ein riesiges Geflecht von miteinander kommunizierenden Computern entstanden ist und überall lagern natürlich auch alle möglichen Varianten des Datenschattens von mir und von allen möglichen anderen Personen, auf die sich dann wiederum bestimmte Programmroutinen innerhalb der Computersysteme beziehen, auf die sich dann Kommunikation in Anführungsstrichen richtet. Wir können uns das also immer weiter ausdifferenziert vorstellen, immer weiter verzweigt und vernetzt. Und dann gibt es jetzt zwei mögliche Betrachtungsweisen, welche Rolle nun solche Computernetze, solche sich ausweitenden Systeme für unsere Lebenswelt spielen, auf die ja sich unsere Kommunikation auch letztlich bezieht, soweit sie personale Kommunikation ist. Wir können nämlich die Personen, die an Rechnern operieren, verstehen als Bediener. Das sind dann Leute, die an Terminals sitzen und eigentlich nur Eingaben machen, die dazu da sind, damit die Computer miteinander kommunizieren. Die eigentliche Kommunikation ist die Kommunikation zwischen den Computern. Und die Personen sind eigentlich nur dazu da, soweit man sie noch braucht, dass die Kommunikation zwischen den Computern in Gang gehalten wird, dass sie läuft. Das sind dann also Menschen, Systemadministratoren und dergleichen, die also dafür zuständig sind, darauf zu achten, dass technische Störungen behoben werden, dass all das, was ich vorhin an möglichen Störungen angesprochen habe, auf der technischen Ebene bei der Kommunikation zwischen Computern, dass das entweder vermieden wird oder repariert wird. Hier haben wir also nur noch technische Kommunikation mit Bedienern, menschlichen Bedienern vor uns. Und solche Systeme wiederum, in denen Menschen nur Bediener sind, wo die Menschen also nicht miteinander auf der personalen Ebene kommunizieren, sondern nur dafür sorgen, dass technische Kommunikation klappt und funktioniert, die kann nun wiederum eingebettet sein, und so ist das, wenn wir übers Internet miteinander kommunizieren, die kann eingebettet sein wiederum in personale Kommunikationsstrukturen. Worauf es mir jetzt zum Schluss, und damit endet auch dann die heutige Vorlesung, ankommt, ist, dass wir uns durchaus in negativer Utopie sozusagen künftige Gesellschaftszustände vorstellen könnten, in denen es nur noch das gibt, was innerhalb dieses Kastens dargestellt wird. Das heißt, dass alle wesentlichen kommunikativen Operationen weltweit von Computern miteinander abgewickelt werden und die Menschen eigentlich mehr oder weniger nur noch Peripherie sind, Peripherie zu Computersystemen sind. dass also wesentliche Operationen, zum Beispiel politische Maßnahmen, wie wenn das und das politische Ereignis erfolgt, dann wird die und die Maßnahme ergriffen, also beispielsweise eine Rakete abgeschickt. Dass das nur noch innerhalb von Computersystemen sozusagen kommuniziert und entschieden wird und Menschen eigentlich nur noch eine Rolle spielen, diese Computersysteme irgendwie technisch funktionsfähig zu halten, aber die Entscheidungen, über die wir sonst politisch beispielsweise kommunizieren, alle längst sozusagen fest verdrahtet in diesen Systemen, also was heißt fest verdrahtet, das klingt zu hardwaretechnisch, also vorprogrammiert in diesen Systemen schon implementiert sind, sodass wir nichts mehr zu entscheiden haben, sondern nur noch zu bedienen haben. Das wäre so eine sehr totalitäre, techniktotalitäre, negative Utopie, in wohin sich Computersysteme entwickeln könnten, wenn man zum Beispiel an die Fantasien von Leuten denkt, die sich vorstellen, dass es künstliche Intelligenz geben könnte und dass diese künstliche Intelligenz mal die menschliche Intelligenz ablösen wird als überlegene Intelligenz, dann würde das so ungefähr aussehen. Hans Moravec, der diese Vision beispielsweise vertritt, das ist ein amerikanischer Robotikforscher, meint, dass dann solche Computer in Zukunft eigentlich Menschen nur noch als Haustiere halten würden. Also das wäre so, da in diesem Kasten wären die eigentlichen Kommunikatoren, also die Maschinen, und dann gibt es da noch so Beiwerk, menschliches Beiwerk, Haustiere, Techniker, die aufräumen und sauber machen und reparieren, aber nichts mehr zu sagen und zu entscheiden haben. Und die andere Vision wäre eben die, die aus meiner Sicht dann die ist, die wir auch anstreben sollten. Ich denke mal, da herrscht sicher Konsens, dass letztlich Kommunikation ihren Namen nur verdient, wenn sie Kommunikation zwischen Menschen ist, die sich versuchen, über ihr gemeinsames Leben zu verständigen und dass Computersysteme lediglich eine vermittelnde Aufgabe haben können, um die Kommunikation zwischen Menschen zu ermöglichen, zu erweitern, vielleicht auch auf der technischen Ebene zu verbessern. Ja, das war's dann für heute.